Die OS Radio 104,8 Mediathek wird präsentiert von der Sparkasse Osnabrück. OS Radio 104,8. 100% Region Osnabrück.
Wir wären bei dem neuen Tagesordnungspunkt Orientierungsvorlage Sachstand zur Konzession des Busverkehrs in Wallenhorst. Clemens Namuskitten.
Herr Vorsitzender, Herr Frau Landrätin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein Thema, das hier schon häufig beraten wurde im Kreistag. Und das Letzte, was wir als Kreistagsmitglieder davon gehört haben, ist ja der Bescheid der Landesnahverkehrsgesellschaft, der jedem zur Kenntnis gegeben wurde, über 60 Seiten. Und ein umfassendes Werk, ein komplizierter Sachverhalt. Und da wir schon häufig drüber gesprochen haben, möchte ich doch nochmal auf den Kernpunkt dieses Bescheides eingehen, der dazu geführt hat, dass die AGE Wallenhorst jetzt die Lizenz bekommen hat und damit einen Auftrag im Wert von über 60 Millionen Euro bekommen hat. Der Punkt ist, und der ist in dem Bescheid ausgeführt, der Landkreis Osnabrück hat auf seine Vergabeabsicht verzichtet. Das ist mit Bescheid vom oder mit Brief vom 6.06.2025 der Landesnahverkehrsgesellschaft mitgeteilt worden. Und dieser Brief, dass wir auf die Vergabeabsicht verzichtet haben, dass wir also diese Vergabeabsicht nicht mehr haben, führt dazu, dass ein solcher Auftrag erteilt werden kann. Ich bin Kreistagsmitglied, wir haben häufig darüber diskutiert. Ich habe so etwas hier im Kreistag nicht beschlossen. Jeder möge ja vielleicht nochmal in die letzten Kreistagssitzungen gehen und darüber nachdenken, ob dieser Kreistag einen solchen Beschluss gefasst hat, der solche Auswirkungen hat. Das ist heute mein Anliegen, deswegen stehe ich hier vorne. Um Ihnen deutlich zu machen, das wurde ja eben schon beim Nahverkehrsplan besprochen, was haben wir eigentlich zu sagen? Also in diesen Themen haben wir relativ wenig zu sagen. Wir haben als Kreistag beschlossen, dass die Verkehrsleistung für Wallenhorst, das haben wir vor über 2 Jahren gemacht, ausgeschrieben werden soll. Und seitdem, meines Wissens, hat dieser Kreistag sich mit dieser Vergabeabsicht nicht nochmal befasst. Und im entsprechenden Ausschuss habe ich schon die Frage an die Verwaltung gerichtet. Ich möchte gerne wissen, wie ein solcher Brief an die Landesnahverkehrsgesellschaft gehen kann, wo drin steht, der Landkreis Osnabrück verzichtet auf die Vergabeabsicht. Und dann noch einige Details, was wir am 16.12. hier beschlossen haben, dass wir diese Aufträge billigen wollten. Das war, jedenfalls steht es in dem Bescheid drin, ermessensfehlerhaft, das ging alles nicht. Aber das spielt alles gar keine Rolle, weil wir die Vergabeabsicht aufgegeben haben, ganz neues Verfahren eingeleitet wird, da wurden wir gar nicht mehr zugehört und so ist jetzt die Lizenz vergeben. Was ist dabei rausgekommen? Wir bezahlen das gleiche Geld, wir kommen ja nachher noch bei der allgemeinen Vorschrift darauf. Also uns kostet das als Landkreis Osnabrück das gleiche Geld. Es werden 170.000 Buskilometer weniger gefahren in Wallenhorst, 170.000 Buskilometer weniger. Die Busunternehmen bekommen das gleiche Geld wie heute. Ich finde, das ist wirklich eine gute Leistung, also eine dolle Leistung, wenn ich Busunternehmer wäre. Also ich habe schon überlegt, ich möchte auch gerne Busunternehmer sein. 10% weniger Leistung, das gleiche Geld bekommen, das kann man toll machen. Und wir kommen ja nachher noch dazu, die Aufschläge sind jedenfalls in der Zukunft gesichert. Deswegen, weil der ein oder andere Kreistagsabgeordnete in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, wir würden das Ganze mit den Einschränkungen der Busverkehre in Wallenhorst tun, weil wir Geld sparen müssen. Also Geld sparen wir beim Landkreis nicht. Die Gemeinde Wallenhorst spart auch kein Geld. Also nur die Bürger müssen drunter leiden, wir kommen da ja gleich noch drunter, nur die Bürger müssen drunter leiden, dass 10% weniger Busse fahren, man abends nicht mehr spät sozusagen in die Stadt kommt oder zurückkommt. Die Busverkehre 10%, Busverkehre einschränken, das ist auch für Wallenhorst eine Nummer. Da fahren zwar noch eine ganze Menge, aber Geld haben wir nicht gespart. Das ist mein Beitrag. Danke.
Vielen Dank, Clemens Lammerskitten. Jürgen Ebert.
Ja, danke sehr, Herr Vorsitzender. Liebe Landrätin, lieber Verwaltungsvorstand, liebe Mitarbeiter der Verwaltung, liebe Kreistagsabgeordnete, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Presse, liebe Öffentlichkeit. Ich habe leider bei den Ausführungen von Clemens Lammerskitten wieder nichts Neues gehört. Ich gebe zu, ich habe die 60-seitige Erwiderung der Landesnahverkehrsgesellschaft nicht gelesen. Ich habe zur Kenntnis genommen, die Landesnahverkehrsgesellschaft hat die Vergabe des Nahverkehrs in Wallenhorst an die AGE für genehmigungsfähig gehalten und uns das erlaubt, das so zu machen in Zukunft. Es gibt sicherlich ein paar Einschränkungen im Vergleich zu den bisherigen Busverkehren, aber das ist ja auch logisch. Der alte Betreiber des Busverkehrs in Wallenhorst ist daran schon im Bach untergegangen und der jetzige Betreiber, nämlich unsere kreiseigene VLO, hat eindeutig erklärt, dass sie mit dem derzeitigen Material und den derzeitigen Mitarbeitern nicht in der Lage ist, dauerhaft den Busverkehr in dem Umfang in Wallenhorst aufrechtzuerhalten. Das war eine Übergangslösung. Ich sage nochmal dieses unsägliche Wort des Notöders. Ist inzwischen eines meiner Lieblingsunworte irgendwie. Das hört sich für mich so an, als ob jemand auf dem OP-Tisch liegt und nicht mehr zu retten ist und man dann noch irgendwas zu retten versucht. Also es wird Einschränkungen geben beim Busverkehr in Wallenhorst. Das ist ganz sicher, einfach weil es zu den gegebenen mit den gegebenen Mitteln und in dem gegebenen Umfang nicht möglich ist, das dauerhaft so zu leisten. Und Wallenhorst gehört zu den Kragengemeinden rund um Osnabrück. Die Busverbindungen sind eindeutig ausgerichtet auf die City Osnabrück. Sonst höre ich von der CDU immer, um Gottes Willen, schickt nicht so viele Busse in die Stadt, schickt doch lieber die Busse in die Nachbargemeinden und konzentriert euch beim Verkehr nicht immer so auf die Stadt Osnabrück. Und alles, was ich aus Wallenhorst höre, heißt immer nur, um Himmels Willen, wir brauchen viel mehr Busse in die Stadt, wir müssen zum Bahnhof, wir müssen überall hinkommen können, ohne umzusteigen. Tut mir leid, vom Meller aus schaffe ich das auch nicht. Tut mir leid um jede Busverbindung, die nicht aufrechtzuerhalten ist. Ich habe das so zur Kenntnis genommen, dass wir das jetzt so machen dürfen. Und ich hoffe, dass die AGE das dann zukünftig auch sehr zuverlässig und seriös lösen wird. Danke sehr.
Vielen Dank, Jürgen Ebert. Wenn kein weiterer Wortbeitrag mehr ist zu diesem Tagesordnungspunkt, dann würde ich Herrn Könniker noch bitten, die aufgeworfenen Fragen von Clemens Lammerskitten, insbesondere zu dem Anschreiben, so habe ich das verstanden, versuchen zu erklären.
Ja, das mache ich sehr gerne. Die Betonung liegt auf Versuch. Ich würde das ganz gerne nochmal insoweit auch kommentieren wollen, Herr Lammerskitten. Die Freiheit nehme ich mir jetzt auch als Verwaltung. Es ist sicherlich sehr plakativ von Ihnen dargestellt, aber leider sehr verkürzt. Wir sind hier in einer sehr komplexen Gemengelage. Sie haben zu Recht den Genehmigungsbescheid der LNVG zitiert mit 60 Seiten. Dem liegt ein Versagungsbescheid aus Frühjahr diesen Jahres ungefähr des gleichen Umfangs zugrunde. Ich will hier gar nicht zu kleinteilig werden. Ich will nur sagen, der Kernvorwurf, den Sie gemacht haben, ist, dass der Landkreis Mitte letzten Jahres ein Alternativangebot für einen eigenwirtschaftlichen Verkehr nicht sauber dokumentiert und der Nahverkehrsgesellschaft das Einvernehmen, wie es so schön juristisch heißt, übermittelt hat. Diesen Vorwurf, den muss ich verneinen. Denn die Vorabbekanntmachung selber hat die Alternative eines eigenwirtschaftlichen Verkehrs explizit aufgeführt. Und die Frage des Einvernehmens, darüber haben sich jetzt Juristen, mehrere Anwaltskanzleien die letzten Monate sehr, einschließlich der Verwaltung, sehr dezidiert auseinandergesetzt. Und ich zitiere vielleicht den einen Satz, der jetzt aus dem Genehmigungsbescheid für mich der entscheidende ist. Eben ist er ja auch schon mal zitiert worden. Ich will ihn gar nicht wörtlich zitieren, aber sinngemäß, die Voraussetzungen für die Genehmigung liegen jetzt vor. Deswegen und nur deswegen hat die LNVG im August diesen Jahres die Konzession auch erteilt. Alles, was vorher sehr kontrovers juristisch diskutiert worden ist von verschiedenen Seiten, einschließlich diesen Punktes, den Sie jetzt angesprochen haben, hat in der Konsequenz jetzt nicht dazu geführt, dass die Genehmigung versagt worden ist. Also ich würde mich dagegen verwahren zu sagen, die Verwaltung hat rechtswidrig gehandelt. Es ist sicherlich eine Auslegungsfrage, die unter verschiedenen Juristen einschließlich der LNVG diskutiert worden ist, aber entscheidend ist für mich und für hoffentlich einen Teil von Ihnen eben auch, dass jetzt die Voraussetzungen für die Genehmigung soweit vorliegen und von allen Beteiligten auch soweit akzeptiert sind und die Verkehre in Wallenhorst, und ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt natürlich ab 1.11. auch, so wie konzessioniert und beantragt und von uns auch unterstützt, von der AGE auch ausgebracht werden, wie das so schön heißt. Soweit vielleicht von mir dazu. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Könniker. Jetzt hat Michael Löhmer noch das Wort und dann würde ich nochmal Clemens kurz zur Erwiderung das Wort geben und dann die Rednerliste auch allmählich schließen.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte zum einen erst einmal Herrn Königer danken für die rechtliche Einordnung und möchte oder habe mich dann inspiriert gefühlt, nochmal den anderen Part nochmal etwas einzuordnen, aufzuklären. Und da wurde im Grunde ja auch von Jürgen das Spannungsfeld, in dem wir stehen, ganz gut deutlich gemacht. Nämlich als Wallenhorsterinnen und Wallenhorster wollen wir erst in erster Linie dafür sorgen, wenn ich Jahre oder Monate zurückblicke, dass die Busse, die da eingepflegt sind, überhaupt kommen. Das war die erste Hilfe, von der ich damals immer gesprochen habe. Und jetzt wollen wir natürlich dafür sorgen, dass möglichst viele Busse möglichst pünktlich an den Haltestellen halten, die wir dann eben zukünftig ausschlagen. Und ja, es wird hier richtigerweise darauf verwiesen, dass das weniger Buskilometer in Zukunft sein werden für den gleichen Preis. Und dass wir als Wallenhorsterinnen und Wallenhorster und sicherlich auch die Verwaltung da den bestmöglichen Plan ausschlagen wollen, selbstredend. Wenn man da aber glaubt, dass da Menschen am Werk sind, die das nicht wollen, der verkennt die Vergangenheit, weil Jürgen hat es gerade gesagt, da ist ein Buskonzern oder sind Konzessionäre im Grunde dran zugrunde gegangen und haben festgestellt, dass wir ein extrem unterfinanziertes Fossensystem an der Stelle haben. Und daran wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal erinnern, weswegen wir hier jetzt weniger Buskilometer für den gleichen Preis haben. Das ist absolut blöd, aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern müssen mit den Realitäten arbeiten. Und wer eben mit der Vergangenheit und immer darauf verweist, damals war es früher und wir müssen die Busse bitte genauso lassen, wie sie damals waren, der hat die rosa-rote Rückblickbrille auf. Weil wenn wir die Busse so lassen, dann kommen sie nicht. Dann sind sie weiter unzuverlässig. Und ich baue darauf, dass wir zukünftig ein zwar angepasstes Buskonzept haben, das aber pünktlich ausgebracht wird und das von der Verwaltung gemeinsam mit der Stadt Osnabrück so moderiert wird, dass eben alle Übergänge smart gelöst werden und das ist eben als Kragengemeinde, Speckgürtelgemeinde eben auch so, dass wir das Oberzentrum Osnabrück natürlich erreichen wollen und da gibt es Herausforderungen in den Absprachen mit der Stadt Osnabrück. Das ist eine Erwartung, die wir als Wallenhorsterinnen und Wallenhorster eben auch haben, dass diese grenzüberschreitenden Verkehre ordentlich geregelt werden und nicht an irgendwelchen künstlich erschaffenen menschlichen Grenzen scheitern. Denn das, was wir wollen im Wallenhorst, ist ein zuverlässiger Busverkehr, der eben zukunftsgerichtet aufgestellt ist. Und das bedeutet eben hier und da auch eine Einschränkung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und weil er direkt angesprochen worden ist und auch die Frage gestellt hat. Nein, es war aber vor dir auch Herr Königer dran. Und der hat ja Clemens Lammerskitten direkt noch angesprochen und deswegen möchte
ich jetzt erwähnen. Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Königer hat zutreffend ausgeführt, was in diesem Bescheid drinsteht. Die Voraussetzungen dafür, dass diese Busgemeinschaft diesen Auftrag jetzt bekommen kann, die sind da. Das stimmt. Ihre Aussage stimmt. Meine Aussage, die ich eben getätigt habe, stimmt aber genauso. Die Voraussetzung dafür, dass man das rechtmäßig jetzt erteilen konnte, ist der Verzicht des Kreistages auf die Ausschreibung. Und dann schreibt die Landesnahverkehrsgesellschaft in diesem Bescheid noch rein, ob das, was der Landkreis Osnabrück am 6.6. schreibt, ob das hier im Kreistag beschlossen ist oder nicht, das prüft nicht die Landesnahverkehrsgesellschaft, sondern das ist Aufgabe des Landkreises Osnabrück im Innenverhältnis. Die Landesnahverkehrsgesellschaft geht davon aus, dass das, was der Landkreis schreibt, das hat Bestand. Und deswegen gibt es die Konzession. Das, was wir hier jetzt diskutieren, das ist sozusagen dieses Innenverhältnis. Und das ist explizit in diesem Bescheid angesprochen. Und Sie haben ja alle diesen Bescheid, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann lesen Sie doch die entsprechende Stelle mal. Werden Sie doch mal kritisch. Ich weiß nicht, wenn dieser Kreistag bei der Vergabe eines Auftrages über 60 Millionen sich das mit sich machen lässt, dann weiß ich nicht, wofür wir hier sitzen. Also ich melde mich hier nicht oft im Kreistag zu Wort. Das ist total wenig. Das einzige Thema in den letzten 4-5 Jahren ist dieses Thema mit der Buskonzession. Und deswegen kann ich nur sagen, das kann in einer Demokratie nicht funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren, dass Kreistagsabgeordnete da nicht drüber informiert werden und dass wir das nicht zur Vorlage bekommen. Kann ja sein, dass Sie das hier alle wollen, dass da nicht ausgeschrieben wird. Ich persönlich will das nicht. Ich sehe auch gar keine Schwierigkeit drin, Busfahrten auszuschreiben. Der Landkreis Steinfurt macht das ständig. Dann wundern die sich, dass die mal einen Schnellbus günstiger kriegen, als wir es geplant haben. Das ist doch kein Hexenwerk. Selbst die Presse hat geschrieben, die Ausschreibung konnte verhindert werden. Also Ausschreibung verhindert, also das finde ich überhaupt kein Ziel. Also ich als Kreistagsabgeordneter, als Demokrat, ich kann da wunderbar mit leben, wenn Ausschreibungen stattfinden, damit Ausschreibungen auch mit einem passenden Preis versehen werden. Und das, was Jürgen eben gesagt hat, dass man auf diesen Linien mit dem Geld nicht ausgekommen ist, das stimmt, ja. Vor über 2 Jahren war zu wenig Geld da für Beckermann und für die Weser-Ems-Bus. Da fehlten 2 Millionen im Topf. Dann haben wir die gemeinsam hier beschlossen, 2,1 Millionen haben wir oben drauf gelegt. Gemeinsam haben wir das oben drauf gelegt. Und das Geld wird jetzt neu verteilt. Das erhöhte Geld, nicht das weniger Geld. Das erhöhte Geld wird verteilt für die Busverkehre in Wallenhorst. 170.000 Kilometer weniger und dann das gleiche Geld. Und wir sollen hier im Kreistag auf die Ausschreibung verzichtet haben. Ich würde gerne das Protokoll sehen. Oder vielleicht gibt es sowas. Juristen, die kennen das so. Konkludentes Verhalten. Ich weiß nicht, was man zusammen konstruieren kann. Und die Antwort, die hätte ich gerne noch von Herrn Könnecker und von der Verwaltung.
Also ich habe den Auftrag jetzt konkret mitgenommen. Wir werden uns die Protokolle nochmal genau angucken und werden genau auch zum Protokoll hier vom Kreistag nochmal beifügen, was damals konkret beschlossen worden ist.
Darf ich einmal, Herr Vorsitzender? Vielen Dank. Genau. Ich wundere mich tatsächlich, Clemens Lammerskitten, dass du hier die Beschlussfähigkeit des Kreistages anzweifelst. Das ist wirklich ein Zweifel an der demokratischen Kompetenz dieses Gremiums. Wir haben im Dezember ganz eindeutig beschlossen, dass wir das Angebot, das uns vorlag, das eigenwirtschaftliche, als ein gutes annehmen wollen und damit automatisch auf die Ausschreibung verzichten. Das war Beschlusslage, dass wir uns alle hinter diesem, es war glaube ich nicht einstimmig, aber mit ganz, ganz breiter Mehrheit, wenn ich mich richtig erinnere, mit wenigen Enthaltungen, dass wir uns hinter das von der AGE vorgeschlagene Konzept gestellt haben, nachdem wir es mehrfach diskutiert und auch abgeändert haben. Und in der Folge dieses Beschlusses haben wir festgestellt, dass das gewünschte Verkehrsangebot das abbilde, was wir uns als Kreistag wünschen und dass die Finanzierung über die allgemeine Vorschrift und nicht über einen Wettbewerb zu vergebenen öffentlichen Dienstleistungsauftrag erfolgen soll. Das ist das, was wir damals beraten haben. Und ich möchte auch noch einmal erwähnen, was du bislang interessanterweise immer nicht erwähnst, dass ein Kritikpunkt der LNVG war zu dem Widerspruchsbescheid, dass sie den Verkehr nicht als auskömmlich finanziert ansahen. Auch sehr interessant.
Dies gesagt habend haben wir jetzt, glaube ich, die Orientierungsvorlage Sachstand Konzession Busverkehr in Wallenhorst zur Kenntnis genommen. Und wir wären bei dem neuen Top 16, Eingabe der Bürgerinitiative zum Erhalt der Buslinie 533, eine Orientierungsvorlage, die nehmen wir auch zur Kenntnis. Okay, dann Clemens, zur Eingabe der Bürgerinitiative, Buslinie 533.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben eben über den Nahverkehrsplan gesprochen, über die Verbindlichkeit des Nahverkehrsplanes, darüber, dass es Aufgabe der Planers auch ist, dafür zu sorgen, dass die Busverkehre im Landkreis Osnabrück vernünftig organisiert werden. Und wer in Rulle und in Haste wohnt, der kann sich einfach nicht vorstellen, dass über den Haster Berg, und das ist sozusagen der Grund dieser Eingabe von den Bürgern, dass über den Haster Berg kein Bus fährt. Und deswegen haben wir sinnvollerweise auch in unserem Nahverkehrsplan drin und hatten es auch immer drin, dass ein Bus über den Haster Berg fahren sollte oder soll, damit die Ortsteile Haste und Rulle vernünftig miteinander verbunden sind. Und wir sollten uns zukünftig dann schon die Frage stellen, warum, obwohl wir sowas Sinnvolles in einen Nahverkehrsplan reinschreiben, wie das dann eigentlich zustande kommt und welche Mechanismen dafür verantwortlich sind, dass solche sinnvollen Busverkehre dann nicht tatsächlich gefahren werden. Wo liegen eigentlich die Hinderungsgründe? Und die Hinderungsgründe liegen, die will ich Ihnen gleich mit auf den Weg geben, dann können Sie die beim Nahverkehrsplan gleich mitdiskutieren. Das sind die unterschiedlichen Systeme in der Stadt Osnabrück. mit dem gemeinwirtschaftlichen Verkehr und mit den eigenwirtschaftlichen Verkehren im Landkreis Osnabrück, die zu solchen Ergebnissen führen. Und die wird es demnächst an anderer Stelle auch noch geben. Und diese Schnittstellenprobleme zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück, die gilt es im Rahmen des Nahverkehrsplanungs anzugehen.
Vielen Dank, Clemens Lammerskitten. Dann hätten wir den Punkt zur Kenntnis genommen. Und dann wären wir jetzt bei Tagesordnungspunkt 29, Standortentwicklung der VHS Osnabrück Land GmbH. Hier haben wir eine Vorlage 572-1 und einen Antrag der CDU-Fraktion 572-2. Im Wesentlichen dreht es sich darum, um das etwas einzuleiten, dass die VHS aktuell bis zu 500 Gebäude oder würde ich sagen Räume in Gebäuden in allen 21 kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden benutzt. Die Grenzen bei der Sicherstellung eines flächendeckenden und wohnortnahen Angebots werden durch diese räumlichen Kapazitäten gesetzt. Bisher ist es so, dass letztendlich die VHS kosten- und mietfreie Mitnutzung von Räumen bis jetzt so in Anspruch nehmen darf. Jetzt gibt es die Überlegung oder der strategische Ansatz, die aktualisierte Standortkonzeptentwicklung fortzuschreiben. Sie knüpft an Überlegungen des Kreistages aus 17 an, denn die VHS braucht eben ein langfristiges Konzept und dazu gehören eben auch entsprechende Räumlichkeiten. Die VHS benötigt zumindest an den großen Standorten einen Quantitäts- und einen Qualitätssprung. Dazu wurden Lösungsansätze, unter anderem Priorisierung, Finanzierung etc. vorgestellt. Das ist Gegenstand dieser Vorlage und letztendlich auch Gegenstand des Antrags der CDU-Fraktion. Wird dazu das Wort erbeten. Markus Unger.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, meine Kolleginnen und Kollegen, ich will zu Beginn zum Thema Volkshochschule sagen, dass das, und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich in ganz großem Maße einig, eine wichtige Einrichtung ist, die Volkshochschule, die sich toll entwickelt hat. Das Thema Bildung spielt ja seit vielen Jahren eine immer gewichtigere Rolle und das nicht nur im Kindes- und Jugendalter, sondern auch im Erwachsenenalter bis ins hohe Alter. Und insofern will ich an dieser Stelle erstmal Danke sagen an das Team, Herr Temmeyer ist auch hier, an das Team der Volkshochschule, die da, glaube ich, viel auf den Weg gebracht haben und auch eine tolle Volkshochschule entwickelt haben. Warum ich mich zu Wort gemeldet habe, ist, dass ich an dieser Stelle mal weg von der inhaltlichen Arbeit, die, glaube ich, unstrittig gut ist, nochmal zu dem Tagesordnungspunkt die politische Dimension ansprechen möchte. Ich habe totales Verständnis dafür, dass Herr Temmeyer sich mit seinem Team deutlich Gedanken macht, wie bringen wir die Qualität nach oben? Wie kriegen wir Standorte in einen besseren Zustand? Das ist völlig legitim und sogar finde ich sogar gut. Das ist ja eigentlich auch Aufgabe des Geschäftsführers. Es gibt aber zum Thema der Volkshochschulen seit vielen Jahren einen Konsens und der besteht schon wirklich lange. Soweit ich das weiß, ist das wirklich deutlich mehr als 10 Jahre, dass die Kommunen die Räumlichkeiten stellen und der Landkreis mit seiner Kreisvolkshochschule den Betrieb sicherstellt. Ich glaube, ein Modell, das gut ist, und wir wissen ja, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch dann besonders gut fahren, wenn Landkreis und Kommunen da Hand in Hand gehen. Ich habe Sorge, und das hat auch meine CDU-Fraktion, wenn wir jetzt von diesem System abweichen, dass wir dann in eine Bewegung kommen, dass der Landkreis auf einmal Gebäude stellt und Gebäude errichtet, dass wir an der Stelle dann Bedürfnisse wecken in anderen Kommunen. Das wird für mich das Risiko sein, dass es dort einen Dominoeffekt gibt. Und das Thema Finanzen werden wir gleich nochmal, wird ein Kollege gleich nochmal ansprechen. Rein aus Sicht der Politik, und wir wissen das ja, ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir hier ein Konzept haben, das sowohl vom Landkreis als auch mit den Kommunen gemeinschaftlich abgestimmt ist. Und das ist zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht so. Ich glaube, und wenn ich schon die Diskussion höre mit den einzelnen Kommunen, der Bürgermeister, dann sagen die natürlich, ist ja total klasse, dass ihr das entwickeln wollt, aber wir als Kommunen haben riesige Themen. Wenn ihr als Landkreis jetzt anfangt, Gebäude zu errichten, dann muss es im Zweifel nachher über die Kreisumlage finanziert werden. Und wir haben zu Hause nachher Klassenräume, die auch einen Handlungsbedarf haben. Und wie soll ich das argumentieren? Also wir als Kreistag sind ja gefordert, das Große und Ganze in den Blick zu nehmen. Rein als Vertreter der Kreisvolkshochschule finde ich das total legitim. Aber wir müssen das große Ganze sehen. Und wir müssen am Ende miteinander abwägen. Wir haben nur eine bestimmte Menge an Geld zur Verfügung. Und das müssen wir so verteilen, dass wir eben in allen Bereichen klarkommen. Und deswegen bin ich da nochmal wirklich, oder das ist mir total wichtig, dass wir dieses Konzept erst einmal mit den Kommunen abstimmen. Es gab genug, für mich genug Themen, wo es Unruhe zwischen Landkreis und Kommunen gegeben hat. Und ich brauche eigentlich an der Stelle kein weiteres Thema, wo wir uns reiben. Also, das wäre mein Appell. Wir brauchen ein Konzept. Wir müssen über das Konzept sprechen im Detail. Wir müssen mit den Kommunen darüber sprechen. Und wir müssen auch überlegen, wer es bezahlt. Und das eben in ein Gesamtkonzept für den gesamten Landkreis. Dankeschön.
Vielen Dank, Markus Unger, Andreas Timpe und Marien Gut stehen da noch auf der Rednerliste.
Ja, André, vielen Dank für das Wort. Ja, jetzt als zweiter oder beziehungsweise dritter Redner, ein bisschen was hatte André ja auch schon so gesagt zum Sachverhalt, muss man natürlich immer so ein bisschen auf das Gesagte auch eingehen. Also ich möchte erst noch mal zurückzukommen, worüber sprechen wir überhaupt? Wir sprechen über 76.000 oder gut 76.000 Unterrichtsstunden, die gegeben werden durch die Volkshochschule. Und das in 2.700 Kursen mit ca. 23.000 Teilnehmern. Das sind schon mal erst die Blöcke, die irgendwie versorgt werden. Und wir haben eben schon so ein bisschen auch gehört, welche Schwierigkeiten es dabei gibt. Für mich ist die Zahl oder für uns ist die Zahl aber noch beeindruckender, wenn man betrachtet, für welche Schülergruppen und welche Teilnehmenden da überhaupt bei sind. So ein paar Beispiele dazu, die für unseren Alltag wichtig sind. Sprache und Integration, sei es Deutsch als Zweitsprache oder der Spanischkurs für jedermann. Oder Nachholen von Schulabschlüssen, was immer wieder gefordert wird. Stichwort lebenslanges Lernen und somit Basis für Qualifikation im Beruf und akademischen Abschlüssen. Pflege, ein großer weiterer Baustein, der weiterentwickelt wurde in der Volkshochschule. Auch sehr wichtig, ob das für professionelle Anwendung oder für den privaten Mann, Frau zu Hause wichtig ist. Ja, nicht zuletzt haben wir natürlich noch ein bisschen Persönlichkeitsbildung, haben wir einen bunten Blumenstrauß an Themen wie Gesundheit, Kreativität, gesunde Ernährung und so weiter und so fort. Das sind ja auch Sachen, bei denen man Spaß machen. So, und dann haben wir auch eben schon von André gehört, dass das Ganze sich nicht immer in einem ganz einfachen Umfeld abspielt. Wir haben da 500 Räumlichkeiten im gesamten Landkreis Osnabrück verteilt. Alle wissen, wie groß der ist. Baulich und in der Ausstattung auf unterschiedlichen Standard. Die beständige Raumnutzung ist durch unterschiedlichste Umstände, wie zum Beispiel Ferienzeiten oder die Raumverfügbarkeit nur am Nachmittag, eingeschränkt. Und durch die Kurse, die wir geben, zum Beispiel auch Sprache und Integration, wissen wir auch, dass vieles am Vormittag eigentlich auch stattfinden muss. Trotzdem ist natürlich positiv hervorzuheben, dass wir mit der VHS die Bildung zu den Menschen in die Fläche bringen. In allen kreisangehörigen Städten und Kommunen ist die VHS mit verschiedenen Angeboten vor Ort. Das kann die VHS natürlich nur durch die Zusammenarbeit und Unterstützung der jeweiligen Stadt und Gemeinde leisten. Und da muss ich auch noch mal sagen, also ich hatte immer das Gefühl im Aufsichtsrat, wenn Herr Temmeyer berichtet hat, dass schon regelmäßig mit den Leuten vor Ort, mit den Vertretern der Kommunen geredet wurde. Über Perspektiven, was tut sich bei euch, weitere Angebote und so weiter und so fort. Und natürlich auch über Räumlichkeiten. Aber am Ende hat sich die VHS jetzt auch aufgemacht, da mal ein Strategiepapier zur Entwicklung der Volkshochschule in den kommenden Jahren zu skizzieren. So, erstmal Analyse der verfüglichen Räumlichkeiten mit Ausstattung, digitale Möglichkeiten, Bewertung von Mietverträgen und deren Laufzeit, was müssen wir beachten, wann müssen wir wo tätig werden, Auswertung der Gespräche und so weiter, habe ich kurz vorweggenommen schon. Und zum Ende sind die Punkte Wirtschaftlichkeit und Finanzierung aufgeführt. Dazu nachher nochmal mehr. Jedem sollte bewusst sein, dass das Standortentwicklungskonzept, langes Wort, große Aufgabe, eher eine atmende Strategie ist als eine klare Zielvorgabe mit einem genauen zeitlichen Fahrplan und den Angaben, welcher Standort der nächste ist. Und das ist das Problem, was die CDU möchte. Wir möchten das ganz klar geregelt haben und das wird so nicht funktionieren. Das muss immer, hat viele Abhängigkeiten. In den Gedanken und Gesprächen waren Notwendigkeiten und Ziele für eine moderne VHS in den verschiedenen Gremien, wie zum Beispiel Aufsichtsrat, immer wieder thematisiert worden. In diesem Konzept ist es richtigerweise jetzt erst einmal gut zusammengefasst und dokumentiert. Um diese Strategie in den nächsten Jahren Stück für Stück umsetzen zu können, hat die VHS die Erhöhung der Kapitalrücklage um 400.000 Euro vorgeschlagen. Diese Forderung hält die SPD-UWG-Gruppe für richtig und gut angelegt. Daher würden wir diesem Beschlussvorschlag zustimmen. Und zwar meine ich jetzt den Beschlussvorschlag, zunächst einmal, der auf dem Tisch lag und noch nicht der Antrag der CDU. Ich denke, dass er gleich unterschiedlich abgestimmt wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Andreas Timpe. Maren ist die nächste. Maren Gut.
Es soll nicht aus dem Kernhaushalt kommen. Es hat keine Relevanz für die Kreisumlage und die Verlustabdeckung wird dadurch nicht höher. So steht es in der Vorlage. Markus Unger, ich glaube, die Sorgen können wir so ein bisschen nehmen. Zum Antrag. Ich habe mich mal wieder gefragt, was will die CDU? Das habe ich mich schon im Aufsichtsrat gefragt, weil da sehr viel gesagt worden ist und gefordert worden ist, aber mir irgendwie nicht klar war eine Dreiviertelstunde, was ist überhaupt das Ziel? Jetzt mit dem Antrag haben wir das Ziel tatsächlich vorliegen. Ich frage mich jetzt aber, ist das ein Antrag, der die gute Arbeit der VHS sicherstellen soll? Da schließe ich mich Markus Unger an. Das ist eine wichtige Einrichtung, die tolle Arbeit leistet. Sollen aber vielleicht doch das Angebot reduziert werden oder sollen Schlagzeilen generiert werden? Punkt 1 fordert, dass die Verantwortung für die Räumlichkeiten ausschließlich bei den kreisangehörigen Kommunen liegen soll. Dazu zitiere ich leicht verkürzt die VHS selbst. Die Umsetzung wird für die Kommunen, darf ich ein bisschen um Ruhe bitten vielleicht? Entschuldigung, Herr Vorsitzender. Die Umsetzung wird für die Kommunen in Infrastruktur...
Ich war ruhig.
Hä?
Ich war ruhig.
Gut, nee, aber weil ich jetzt den...
Entschuldigung für die Unterbrechung, bitte, ja. Du hast das Wort.
Die Umsetzung wird für die Kommunen in infrastrukturell und finanziell schwierigen Zeiten zusehends problematisch. Sie sind immer weniger in der Lage, eigene Räumlichkeiten verlässlich zur Verfügung zu stellen. Was hier gefordert wird, ist schon längst nicht mehr die ausschließliche gängige Praxis. Markus sprach gerade von den politischen Dimensionen. Ich nehme das mal auf und werfe mal gemeinsam mit euch einen Blick in die Vergangenheit. 2017 beschließt der Kreistag nämlich, 380.000 Euro, also annähernd die Summe, über die wir jetzt sprechen, in die Kapitalrücklage der VHS einzustellen, um die kreiseigene Teutoburger Waldschule in Dissen als VHS-Standort zu nutzen. Der damalige Landrat sagte dazu, das Geld für den Umbau ist gut angelegt, wird dieses Gebäude in Zukunft zu einem unverzichtbaren Mittelpunkt der Erwachsenenbildung und der Integration machen. Kurz darauf folgte nach dem ähnlichen Modell die Umnutzung einer weiteren kreiseigenen Förderschule in Belm. Beides keine kommunalen Gebäude, sondern kreiseigene Gebäude. Das heißt, das, was gerade gefordert wird, machen wir schon seit 2017 nicht mehr. Fakt ist, ohne Dissen und Belm gäbe es heute über 150 VHS-Kurse weniger in unserem Landkreis. Die Praxis, also auch Gebäude zu nutzen, die nicht von den Kommunen bereitgestellt werden, sichert uns also bereits heute das Bildungsangebot im ländlichen Raum. Diese noch vor Amtseintritt der Landrätin begonnene erfolgreiche Praxis soll jetzt also rückwirkend in Frage gestellt werden. Punkt 2 fordert Transparenz bei bestehenden Ausnahmen. Die wichtigsten Ausnahmen habe ich gerade genannt. Die aktuelle Ausnahme ist Georgs-Marien-Hütte. Und ich frage mich, ist die konsequente Fortführung der Entscheidung von Dissen und Belm nicht nur konsequent, wenn wir es genauso machen, nur dass wir es halt diesmal über einen Investor machen. Aber es ist eigentlich die Fortführung. Punkt 3 fordert, räumliche Anforderungen, Notwendigkeiten und Defizite darzustellen. Auch hier ein Blick in die Vorlage, räumliche Anforderungen. Es gibt keine Kriterienkataloge und deren Einführung würde finanzschwächere Kommunen vermutlich komplett vom Angebot ausschließen. Wollen wir das? Defizite und Auswirkungen. Die Vorlage sagt klar, die Angebotssicherung ist zunehmend beeinträchtigt und die VHS kann in zahlreichen Standorten nicht wirtschaftlich arbeiten. Welche Standorte das im Einzelnen sind, wie im Antrag gefordert, ist eigentlich egal, denn die Zuständigkeit des Landkreises liegt in der Fläche. Ich frage euch also, wollen wir mit einem bürokratischen Kriterienkatalog jetzt aktiv eine Ungleichbehandlung fördern? Sollen nur noch die Bürgerinnen und Bürger in den finanzstarken Kommunen ein vernünftiges Bildungsangebot enthalten? Wollen das die Bürgerinnen und Bürger? Wollen das tatsächlich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister? Dieser Antrag ignoriert die Realität in den Kommunen. Er ignoriert sogar eigene Beschlüsse, die 2017 gefasst worden sind und die heute die Grundlage des Standortentwicklungskonzepts der VHS darstellen. Und er stellt Fragen, deren Antworten bereits in der Verwaltungsvorlage stehen. Und die wichtigste Frage, warum stellen wir diese Frage eigentlich nicht im Aufsichtsrat, da wo sie hingehören? Liegt es vielleicht daran, dass man dort die Landräte nicht öffentlichkeitswirksam zur Verantwortung ziehen kann? Und die Frage ist, kann man sie das überhaupt und verantwortlich machen für einen Prozess, den ein CDU-Landrat bereits 2017 begonnen und zugegebenermaßen erfolgreich umgesetzt hat? Wir lehnen diesen Antrag in der vorliegenden Form daher selbstverständlich ab und unterstützen die Verwaltungsvorlage.
Vielen Dank, Maren Gut. Johannes Eichholz hat das Wort.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Marien, du bist ganz schön angepiekst. Dabei fangen wir die Diskussion um das ganze Thema doch erst an. Und vielleicht sind wir uns nachher ja auch einig, was Zukunftsentwicklungskonzepte der VHS angeht. Darum geht's nicht. Und das möchte ich jetzt vielleicht auch noch mal am Anfang ganz deutlich sagen. Es geht nicht darum, und da sind wir uns alle einig, und das können wir auch nicht herbeireden, Markus Unger hat es auch deutlich gesagt, dass wir nicht die Arbeit der VHS schätzen und für wichtig erachten. Das ist so und das bleibt so. Und das, was Herr Temmer mit seinem Team da macht, ist auch ist gute Arbeit, die sich da niederschlägt. Und auch die Gedanken, die er sich macht um Standortentwicklung, sind genau richtig. Und die bleiben auch nicht nach 2 oder 3 Jahren stecken, sondern die gehen auch über Jahre und Jahrzehnte. Und das ist auch genau richtig, dass das passiert. Und das will ich hier auch nicht in Frage gestellt wissen. Aber wir haben 2 Ebenen. Wir haben einmal die Ebene, und da sind wir jetzt tief im System der Beteiligung des Landkreises. Wir haben einmal die Ebene VHS, das ist die Gesellschaft, und bei dieser Gesellschaft ist der Landkreis zu 100% Gesellschafter. Und das ist die Ebene des Gesellschafters. Und da setzt unsere Kritik an. Und das will ich vielleicht jetzt nochmal deutlich machen. Der Beschlussvorschlag nimmt Bezug auf die weitere Umsetzung des Standortentwicklungskonzeptes. Und wenn ich jetzt unbedarftes Kreistagsmitglied bin und die Vorlage lese, dann frage ich mich, welches Standortentwicklungskonzept, das kennen wir als Kreistag ja gar nicht. Wo ist das? Das ist auch nicht in der Anlage beigefügt. Und ich hätte auch, wenn man jetzt sagt, die Vorlage ist das Standortentwicklungskonzept, hätte ich noch ein paar Fragen, die wir diskutieren müssen, und zwar konstruktiv. Das ist beispielsweise die Frage, was kostet das denn, wenn ich dieses Konzept umsetze? So, und deswegen der erste Punkt, bevor wir hier diese Entscheidung treffen, mit diesem Konzept weiter in eine bestimmte Richtung zu gehen, lass uns doch auf Gesellschafterseite dieses Konzept erst einmal diskutieren, damit es hier vorgelegt wird und damit wir wissen, worum es geht. Hier werden 400.000 Euro in die Kapitalrücklage gestellt. Warum 400.000 Euro? Wie lange reicht das? Wofür ist das? Alles das wird aus dieser Vorlage für meine Begriffe nicht ausreichend deutlich. Der Verweis auf den Aufsichtsrat hinkt. Der Aufsichtsrat ist ein bestenfalls Informationsgremium. Die tatsächlichen Entscheidungen werden in der Gesellschafterversammlung getroffen. Die besteht ausschließlich aus der Landrätin als gesetzliche Vertreterin des Landkreises, der Gesellschafter ist. So, und die Landrätin konnte sich in den vorherigen vorbereitenden Sitzungen nicht mal erinnern, ob sie das überhaupt in der Gesellschafterversammlung so beschlossen hat, auf Nachfrage. Das ist alles zu dünn. Und wir müssen und wir dürfen die gute Arbeit in der VHS doch nicht dadurch riskieren, dass wir hier halbgare Dinge vorgelegt bekommen, ohne dass wir insgesamt uns über dieses Standortentwicklungskonzept und über die Zukunft der VHS da auch Gedanken machen. Das Problem, was Markus Unger beschrieben hat, ist doch real. Wir haben unterschiedliche Gegebenheiten in den Kommunen, und haben wir denn nicht schon genug Themen mit unseren kreisangehörigen Städten und Gemeinden, wo wir es nicht hinkriegen, Hand in Hand die Dinge zu regeln und auch Finanzierungen zu diskutieren? Wir kriegen doch das nächste Problemthema, indem ja einfach von der Verwaltung ungefiltert vorgeprescht wird, anstatt dass wir mal diese Perspektiven in die Diskussion einbringen. Und das ist genau das, was wir mit unserem Antrag hier letztendlich auch erwarten. Es kommt hier so durch die kalte Küche, dieses auch im Ergebnis, wenn wir es über den ganzen Landkreis denken, wesentliche Thema, auch finanziell wesentliche Thema, kommt hier über die kalte Küche auf den Tisch. Wir werden hier als Fraktionsvorsitzende mit der Frage behelligt, ob es auf dem Neujahrsempfang gebundene oder klare Suppe geben soll. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber diese Themen, die werden uns in Gänze gar nicht vorgelegt. So, und das ist die Erwartung, die wir haben, und das ist auch unser Antrag. Schritt zurück. Wir sagen erstmal, das ist das System, was wir haben, das ist geeinigt, es gibt Geschäftsversorgungsverträge mit den einzelnen Kommunen, die sind auch gar nicht so alt, die sind in den letzten Jahren noch erneuert worden, und jetzt fahren wir in einer anderen Kommune ein anderes Konzept, das können wir doch nicht einfach so machen, da müssen wir doch erst einmal drüber sprechen hier, und das ist die Erwartung, die wir haben, und deshalb das dringende Petitum dafür, diesen Schritt zurückzugehen und das vernünftig zu diskutieren, da kommen wir ja vielleicht zum gleichen Ergebnis. Aber ich kann es doch nicht einfach vorwegnehmen, weil hier irgendwas hingelegt wird. Das ist noch nicht ausreichend, da sind nicht alle Fragen beantwortet, und wir winken es einfach so durch, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das haben könnte. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen will, in der Vorlage steht drin, und das hat mich sehr erstaunt, dass bei der VHS über 700.000 Euro Verlustabdeckungsmittel des Landkreises liegen. Da hatte ich ein großes Fragezeichen im Gesicht. Nicht bei der VHS, das ist in Ordnung. Die hat natürlich immer das Interesse, Rücklagen zu bilden für Dinge, die sie vorhat. Aber die Frage, die ich mir stelle, was ist denn mit dem Beteiligungskontrolling beim Landkreis? Warum liegen da 700.000 Mittel und wir finanzieren die Dinge über Kredite beim Landkreis? Weil es ist mitnichten so, liebe Marien, dass das Geld irgendwo herkommt. Das ist Kreisgeld. Und wenn diese Mittel nicht bei der VHS liegen würden, dann würden sie konkret den Haushalt entlasten. Dann bräuchten wir da keine Kredite aufnehmen und keine Zinsen bezahlen. Und es kann nicht sein, sage ich als Kreistagsabgeordneter, dass offensichtlich die Verwaltung nicht im Blick hat, dass da überzahlte Verlustabdeckungsbeträge sich ansammeln und wir letztendlich uns an jeder Ecke überlegen müssen, wie wir denn die Liquidität des Landkreises noch sicherstellen können. Und wenn jetzt Anna lächelt und den Kopf schüttelt, frag einfach deine erste Kreisrätin, die wird es dir bestätigen, wie es aussieht. Dankeschön.
Marien Gut noch kurz, weil du angesprochen wurdest.
Da ich direkt angesprochen bin, warum ich angepiekt bin. Johannes, du warst zum Schluss auch ziemlich angepiekt, also Bewertung meiner Gemütslage kann ich selber treffen. Mich wundert gerade tatsächlich so ein bisschen, ich sitze im Aufsichtsrat. Wir haben dieses Thema lang und breit immer wieder diskutiert, von oben bis unten durch. Wir sind immer wieder mitgenommen worden. Wir kennen die verschiedenen Abstimmungsprozesse. Wir wissen, mit welcher Kommune gerade über was gesprochen worden ist. Wenn ihr diese Informationen nicht habt, dann tut mir das leid. Aber da gehört's hin.
Weil er direkt angesprochen wurde.
Ganz grundsätzlich, Marien, zum Verständnis der Frage, wie diese Aufsichtsräte funktionieren. Wenn die FDP oder zum Beispiel auch der Kreistagskollege Lührmann sich nicht mit den Grünen zu einer Gruppe zusammengeschlossen hätte, wären sie möglicherweise gar nicht im Kreistag, im Aufsichtsrat vertreten, weil sie da gar kein Mandat hätten und hätten diese Informationen, die du dann im Vorschuss letztendlich hast. Das kann nicht sein. Die Ebene der Diskussion und der Information ist der Kreistag. Und es muss möglich sein, dass alle Kreistagsabgeordnete, auch wenn sie nicht im Aufsichtsrat vertreten sind, diese Informationen bekommen. Das vielleicht nochmal als Hinweis und fürs Demokratieverständnis.
Jetzt Jutta Olbricht und Andreas Kwebbelmann.
Ja, ich möchte gerne für unsere Gruppe noch einmal zu dem CDU-Antrag Stellung nehmen. Zu der Vorlage der Verwaltung hat Andreas Timpe ja schon gut ausgeführt. Ich möchte mich auch nicht diesen Zwiegesprächen anschließen, sondern möchte für uns festhalten, Auslöser ist ja scheinbar jetzt die Situation in Georgsmarienhütte, in der wir auch intensiv darüber diskutiert haben und ja letztendlich beschlossen haben, dass es so kommen möge, wie Herr Temmeyer uns das auch gut und eindrücklich vorgeführt hat und wir deshalb auch zu einem Beschluss gekommen sind. Ich möchte hier nur den Antrag der CDU insofern unterstützen, indem ich mir auch mehr Transparenz wünsche zukünftig für die weiteren Vorhaben. Zum anderen, unsere entsandten Mitglieder im Aufsichtsrat berichten uns in der darauffolgenden Gruppensitzung regelmäßig, was im Aufsichtsrat beschlossen oder beraten wurde, das, was sie uns sagen dürfen. Ich weiß, es darf nicht alles gesagt werden, das tun sie auch nicht, aber wir sind immer informiert und deshalb kann ich das nicht nachvollziehen, dass eure Gruppe oder Fraktion da nicht informiert ist. Wir sind es und wir stehen dazu und wir würden auch mehr Transparenz wünschen, gebe ich der CDU dann auch recht.
Vielen Dank, Jutta Olbricht. Andreas Kwebbelmann. Und damit ist die Rednerliste voraussichtlich geschlossen.
Ja, als Aufsichtsratsmitglied muss ich doch in der VHS muss ich doch einige Dinge hier nochmal klarstellen, wie es denn tatsächlich war. Aber man kann sich ja inhaltlich streiten, aber man sollte immer bei der Realität bleiben, finde ich. Als das Thema Standortentwicklungskonzept im Aufsichtsrat diskutiert worden ist und für mich, sag ich mal, gab es da durchaus eine ganze Reihe von Fragezeichen beim Standortentwicklungskonzept. Denn da gibt es gar kein Konzept für viele Städte. Da ist keine Lösung, wo in Bramsche die VHS steht. Wenn man das hier so hört, als Zuschauer, wenn ich da hinten sitzen würde, Standortentwicklungskonzept, da hätte ich ja die Erwartung, dass dann am Ende man auch Lösungen für jeden Standort hat. Da ist bei ganz, ganz vielen Kommunen beinhaltet das Standortentwicklungskonzept den Hinweis darauf, dass es Defizite gibt, deswegen auch Teil 3 unseres Antrages, und ansonsten ist da erstmal nichts. Weil, und das ist auch gar keine Kritik an Herrn Temmeyer, sondern das ist ganz klar seine Aufgabe, er zu Recht auf die Defizite hingewiesen hat und mehr nicht tut. Und dann war die Frage, müssen wir uns jetzt damit befassen, müssen wir das verändern, müssen wir das beschließen, und da ist uns gesagt worden, und auch das ist sachlich richtig, die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, das Standortentwicklungskonzept, und wir haben da überhaupt nichts mehr mit zu tun als Aufsichtsrat. Da frage ich mich, wofür sitze ich in einem Aufsichtsrat der VHS, wenn ich am Ende da gar nichts mit zu tun habe und gar nicht beschließen kann. Also da müssen wir, glaube ich, das ist aber eine innerorganisatorische Frage, die wir in unseren Gesellschaften klären müssen, die auch die Menschen draußen nur am Rande interessiert. Was wir aber wirklich grundlegend klären müssen, sind zwei Dinge. Das erste, wie soll die Finanzierung der Räumlichkeiten ablaufen? Soll die so ablaufen, wie Markus Unger hat das zu Recht dargestellt, soll die weiter im Grundsatz her, und das ist ja das Schöne an einem Grundsatz, es gibt immer auch Ausnahmen, liebe Maren, und wenn du Nummer 2 unseres Antrags aufmerksam gelesen hättest, dann hättest du gesehen, dass uns das durchaus bewusst ist, dass es davon auch Ausnahmen auch jetzt schon gibt und dass die dementsprechend transparent darzustellen sind. Vielleicht hast du ja bei 500 Gebäuden alle auf dem Schirm. Ich habe bei 500 Gebäuden nicht jede Konstellation. Nein, 500 Gebäude steht in der Vorlage. Räume in 500 Gebäuden. Ich kann es auch nicht glauben, aber so steht es in der Vorlage drin, 500 Gebäude. Und dass man da auch Ausnahmen von diesem Grundsatz macht, das ist doch nur sinnig und richtig, wenn man beispielsweise freie Räumlichkeiten in kreiseigenen Schulen hat, da Unterricht ausbringen kann, weil die Räume freistellen, dann wäre es ja verrückt zu sagen, das würde man nicht tun. Und diese Transparenz erstmal darzustellen, darum geht es. Aber was ist jetzt der Auslöser und was macht diese ganze Hibbeligkeit auch und warum, sag ich mal, ist dann vielleicht auch, sind dann Teile der Meinung, wir müssen das jetzt hier unbedingt machen? Weil man ohne einen politischen Beschluss, eine Sache auf den Weg bringt, dass 150.000 Euro jedes Jahr, 150.000 Euro in Georgsmarienhütte vom Landkreis Osnabrück bezahlt werden. Und zu Recht andere Kommunen sagen, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, warum kriegen wir denn nichts? Man kann das machen. Man kann der Meinung sein, der Landkreis muss das zu Teilen bezahlen, muss das halb bezahlen und so weiter. Aber man muss es transparent machen und aus unserer Sicht, da waren wir uns in der Tat im Aussichtsrat nicht einig, aus unserer Sicht muss man es auch gerecht und gleich machen. Und um nichts anderes geht es in unserem Antrag. Es geht nicht um die Frage, machen wir am Ende ein Investorenmodell in Georgsmarienhütte mit einem Zuschuss von 150.000 Euro, wo wir nur anmieten und nach 15 Jahren keiner weiß, was damit ist. Um die Frage geht es gar nicht. Es geht einfach nur um die Frage, soll es vom Grundsatz her bei diesem Grundsatz bleiben? Weil der Grundsatz, das muss ich für die, die noch nicht so lange dabei sind, dann nochmal die zwei Sätze, muss ich nochmal sagen. Warum ist der Grundsatz richtig? Weil bei 500, ob es Räume oder Gebäude sind, ist es völlig egal. Weil das zeigt, dass es vor Ort ganz, ganz viele individuelle Lösungen gibt. Und dass es richtig ist, dass wir nicht zentral irgendjemanden bei der VHS sitzen haben, der irgendwie 4, 5 Leute da noch zusätzliche Stellen, die das Gebäudemanagement der VHS machen, sondern dass die Menschen vor Ort, das ist eben auch unsere tiefste Überzeugung als CDU, dass die Menschen vor Ort am besten wissen, in den Städten und Gemeinden. Ich möchte nicht darüber entscheiden, wer als Bramscher, wo in Georgsmarienhütte die VHS ist. Möchte ich gar nicht, sondern das muss Aufgabe der Stadt Georgsmarienhütte sein, das zu entscheiden. Und wenn es denn auch ihre Aufgabe ist, dann muss sie bitte auch die Kosten tragen. Und wenn wir sagen, es ist eine gemeinsame Aufgabe, dann möchte ich als Bramscher, dass ich auch 150.000 Euro kriege. Um nichts anderes geht es.
Vielen Dank, Andreas Quebbelmann. Und jetzt noch die Landrätin.
Vielen Dank. Was ich erst einmal sehr positiv finde und unbedingt unterstützen möchte, ist, dass sich hier, glaube ich, alle im Raum einig sind, dass die Volkshochschule hier bei uns im Osnabrücker Land eine hervorragende Arbeit leistet. Das haben wir unter anderem auch unserem langjährigen Geschäftsführer Herrn Temmeyer zu verdanken. Deswegen von mir auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte ein paar Zitate aus der Vorlage aus 2017 einmal hier zum Besten geben, weil das deutlich macht, dass wir uns schon viele, viele Jahre in diesem Prozess befinden, der auch schon 2017 ganz klar formuliert wurde, woher er denn kommt. Und damals haben wir uns ganz bewusst wegentwickelt von dem Grundsatzbeschluss, der hier mehrfach zitiert worden ist. Wer nochmal nachlesen möchte, das ist die Vorlage VO 217-167. Und zwar die VHS, da wird zitiert, da geht es um ein Nutzungskonzept, eine Änderung in der bisherigen Regelung. Die VHS hat aufgrund veränderter Rahmenbedingungen und neuer gesellschaftlicher Herausforderungen eine Neukonzeption der lokalen und regionalen Angebote vorgenommen. In einem ersten Schritt wurde dieses Konzept für den Raum Dissen-Südkreis beschrieben. Dann heißt es weiter, die Ansprüche der Unterrichtsräume entspricht Vielfalt nicht den wachsenden Kundenansprüchen. Zur Deckung bestehender Raumbedarfe muss teilweise VHS-seitig hinzugemietet werden. Die Akquise erwachsenenbildungsgerechter Lernumgebungen gehört zu den größten Herausforderungen der VHS. Zur Umsetzung des neuen Standortskonzeptes der VHS ist eine weitergehend exklusiv nutzbare Liegenschaft mit entsprechenden Räumlichkeiten erforderlich. Da ist ganz klar beschrieben, was von da ab, von 2017 an, der Auftrag für Herrn Temmeier war, und so konnte er nur diesen Beschluss tatsächlich auch verstehen. Die besteigenden Raumbedarfe und vor allen Dingen auch die steigenden Ansprüche der Kundinnen und Kunden, und dazu kommt noch, wir haben seitdem, das wissen wir alle, zusätzliche Betreuungsangebote in den Einrichtungen, in den Räumlichkeiten der Kommunen, die es zu bedienen gibt. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Sprachkurse, die wir zusätzlich bedienen wollen und beziehen müssen. Und insofern hat sich das, und das hat, glaube ich, Andreas Timper auch wunderbar beschrieben, es ist ein laufender Prozess, es ist ein atmendes System, diese Weiterentwicklung des Konzeptes, das regelmäßig im Aufsichtsrat mit euch diskutiert wurde und vorgestellt wurde. Ich nehme mit, dass ich hier den Wunsch noch nach mehr Transparenz wahrgenommen habe, dass viele sich wünschen, nicht nur im Aufsichtsrat, sondern auch eben hier in den Gremien darüber zu befinden. Und ich möchte auch noch mal deutlich machen, dass es hier nicht darum geht, dass ein Konzept in irgendeiner Form festgezurrt wird oder irgendetwas angeleiert wird, was hier noch nicht beschlossen wird, sondern es ist eigentlich nur der Auftrag an Herrn Temmeier oder die Freigabe an Herrn Temmeier, dass er weiter, so wie er das in den letzten Jahren auch gemacht hat, mit allen Kommunen im Gespräch war. Das hatte angefangen mit Belm, Bad Lahr, Wallenhorstadt, Bergen, Glandorf, Filter, Dissen, Artland, Bersenbrück, Bad Rothenfelde. Also alle Geschäftsbereiche durch hat er besucht und hat über die Anpassung der Geschäftsbesorgungsverträge oder neue Standorte gesprochen. Und hat also mit den Wünschen und Anregungen, die aus den Kommunen kamen, dieses ursprüngliche Konzept weiterentwickelt und hat es jetzt der Transparenz halber für euch nochmal in dieser Vorlage dann entsprechend zusammengestellt. Ein letztes will ich noch sagen, weil es ist mir sehr wichtig. Es geht hier, weil immer wieder, obwohl es gar nicht Teil der Vorlage ist, um Georgsmarienhütte. Und wenn es um Georgsmarienhütte gehen würde, möchte ich noch mal ganz klar sagen, es geht hier um die Anmietung von Räumlichkeiten. Dazu wurden auch Anzeigen geschaltet, dass wir Räumlichkeiten suchen. Und es geht nicht um ein weiteres Eigentum. Und diese 713.000 Euro, die tatsächlich in der Kapitalrücklage waren, die Herr Temmer durch sparsames und wirtschaftliches Arbeiten in seiner Kapitalrücklage behalten hat, das ist in diesem Jahr der Kreiskasse, dem Kreisetat zugeordnet worden, und er hatte die Bitte, und das ist sozusagen jetzt der Beschluss, dass 400.000 Euro daraus entsprechend wieder zurück der VHS zur Verfügung gestellt werden, damit er mit diesem Votum des Kreistages, der heute eindeutig nochmal nicht beschlossen, aber formuliert hat, dass wir die Arbeit der VHS wertschätzen und unterstützen. Mit diesem Votum hat Herr Temmeier die Möglichkeit, weiter Gespräche mit den Kommunen zu führen und die Volkshochschule den Bedarfen angemessen gut in die Zukunft zu führen. Und ich habe heute wahrgenommen, dass das in unserer aller Sinne ist. Vielen Dank.
So, mit diesen Erklärungen der Landrätin würde ich, wenn kein wesentlicher Wortbeitrag mehr ist, würde ich gerne zur Abstimmung kommen. Dann hätten wir die Ursprungsvorlage der Verwaltung und den Antrag, der diese Vorlage natürlich inhaltlich abändert, der CDU-Fraktion. Über beides haben wir einheitlich hier debattiert. Ich würde zuerst den Antrag der CDU-Fraktion abstimmen lassen. Wer dem Antrag folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Also wir schwanken noch im Ergebnis. Dann gucken wir mal, wer ist denn dagegen? Enthaltungen? Damit mehrheitlich angenommen.